Guten Abend und herzlich willkommen zu Bibellesen mit Gewinn im neuen Jahr 2026 und auch mit neuem Thema: Ein Traum wird wahr. Die besonderen Hintergründe und Botschaften der Josef-Geschichte. Ich lese uns die Losung für den heutigen Tag, denn diese Losung, die führt uns durchaus zu unserem Thema hin. Aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 31, Vers 20: Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein liebes Kind? Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seine gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Gottes Erbarmen, seine Gnade für Ephraim. Und genau das ist die Brücke zu unserem Josef. Denn Ephraim und Manasse sind die beiden Söhne von Josef. Und die 12 Stämme Israels sind so aufgeteilt, dass Levi ja kein Stammesgebiet gebraucht hat, weil das waren die Leviten, die waren für den Tempeldienst zuständig. Und dann war sozusagen ein Stammesgebiet bei der Landverteilung frei. Also haben wir aus dem Stamm Josef Ephraim und Manasse gemacht. So kommen wir wieder auf 12. Also Bibel ist mit Gewinn, wollen wir auch ein bisschen so das Wissen über die Bibel mit fördern. Und ja, diese Losung, die gibt da eine kleine Steilvorlage, weil hier von Ephraim die Rede ist. Ephraim dann letztendlich als Bezeichnung für das Volk Israel, als das geliebte Volk Gottes. Ephraim. Und an Ephraim ist dieses Wort gerichtet aus dem Propheten Jeremia, das Erbarmen, die Gnade Gottes. Das hat auch bei der Josef-Geschichte natürlich eine ganz wichtige Rolle. So viel, denke ich, wissen wir bibelkundig schon im Voraus, dass das Erbarmen, die Gnade, die Güte, die der Josef dann am Ende der ganzen Geschichte, die sie da ereignet, zeigt, ein großer Hinweis sind auf das, dass Gott uns Barmherzigkeit entgegenbringt. Ich lese uns nochmal diesen Satz aus dem Propheten Jeremia. Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein liebes Kind? Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seine gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass in dir das Erbarmen Gottes in unserer Welt erschienen ist. Und dass du dieses Erbarmen durch deinen Tod am Kreuz ja gezeigt hast, bewiesen hast, sodass es für unseren Glauben eine feste Grundlage gibt. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich jetzt auch für unseren Abend um deine Gegenwart, dass du uns reichlich Ernte halten lässt, reichlich Gewinn machen lässt über das, was wir in deinem Wort hören. Amen. Ja, jetzt gebe ich gleich an die erste Runde weiter, an den Jens. Der wird jetzt den Teil 1 der Josef-Geschichte mit uns behandeln. Und in Teil 2 wird es dann in Zukunft immer so sein, dass ich versuche, ein paar Linien ins Neue Testament hineinzuschlagen. Das wird manchmal deutlicher der Fall sein, manchmal vielleicht auch etwas verborgener und denn nicht alles lässt sich so eins zu eins übertragen, aber ich hoffe, immer interessant. Aber jetzt machen wir den Start mit dem Jens.
Einen guten Abend auch von meiner Seite. Seid herzlich willkommen zu unserem neuen Start in 2026, Bibellesen mit Gewinn. Josef, ein Traum wird wahr. So die Überschrift. Und Gottes Wort ist ein lebendiges Wort. Stimmt das? Ein lebendiges Wort, was immer wieder neu zu uns reden möchte. Aber manchmal blockiert uns da etwas in unserem Denken, unserer Wahrnehmung. Manchmal so vorgefertigte Meinungen, Wissen auch, was wir haben, oder Festlegungen. Manchmal hindern die uns und sie töten manchmal sogar das, was Gott zu uns sagen möchten, oder harmloser ausgedrückt, grenzen es zumindest mindestens ein. Und das gab es zu allen Zeiten, dass gerade auch bei der jüdischen Auslegung, auch so um die Zeit Jesu herum, sie hatten eine Auslegungstradition, die ganz bewusst oder unbewusst die ganzen Verheißungen, die auf Jesus Christus hingedeutet haben, entweder ausgeblendet oder umgedeutet haben. Ja, es gab zu dieser Zeit Jesu verschiedene Strömungen, verschiedene Gruppierungen, auch mit unterschiedlichen Auslegungen. Aber den Messias in Jesus Christus zu sehen, das war ihm irgendwie verborgen. Und da hatten sie so ihre Ansichten, wie denn das Alte Testament auszulegen ist. Und so geht es bis heute. Wir haben so manches Wissen, wir haben so manche Vorstellungen, schon viel gehört über die Bibel. Aber manchmal blockiert es auch das, was Gott gerade heute zu uns durch sein Wort sagen möchte. Und ich mache es dann manchmal so, ich kaufe mir auch mal eine neue Bibel, ja, um wieder ganz frisch Gottes Wort zu lesen, selbst meine eigenen Notizen nicht darin zu finden, sondern so die Bibel zu lesen, als lese ich sie zum ersten Mal. Ist oftmals nicht ganz einfach, aber ich versuche es immer wieder, auch mein ganzes theologisches Wissen oder was man hier oder da so drüber gehört, und mal alles beiseite lassen und Gottes Geist neu zu einem reden lassen durch sein Wort. Und mit der Josefsgeschichte möchte ich es ähnlich halten in diesem Jahr. Ich werde also versuchen, dass wir gemeinsam die Josefsgeschichte betrachten, so als würden wir sie zum ersten Mal lesen. Ist das okay für euch? Ja? Also die Josefsgeschichte gehört ja mit zu den bekanntesten Geschichten des Alten Testamentes. Und trotzdem wollen wir versuchen, einen Blick auf sie zu werfen, hauptsächlich mit der Ausrichtung, was sagt diese Geschichte für mein jetziges Leben, für mein Alltagsleben, für mich heute. Und wie gesagt, da werde ich den ersten, das hat schon gesagt, der erste Teil der Abende wird die Geschichte so betrachtet werden, als hat jemand angefangen, die Bibel zu lesen von Anfang an und ist jetzt bei der Josefsgeschichte angekommen. So ungefähr müsst ihr, alles, was danach kommt, wissen wir noch nicht, okay? Ist schwierig, ne? Für uns Bibelkenner dann das alles auszublenden. Gut, ich werde auch die ein oder andere neutestamentliche oder andere Bibelstelle, sagen wir mal so, andere Bibelstelle mitverwenden, aber hauptsächlich die Josefsgeschichte einfach mal so lesen, wie sie da steht. Thomas wird dann, hat er schon gesagt, im zweiten Teil mehr so die Übertragung machen. Das hat die Geschichte mit unserem Herrn Jesus zu tun oder auch so diesen neutestamentlichen Blick drauf. Eine sogenannte allegorische Ausrichtung, Auslegung nennt man das. Es hat schon in der frühen Kirchengeschichte begonnen, diese Art der Auslegung, einen tieferen Grund da drin zu sehen in diesen Geschichten, mehr etwas zu vergeistlichen auch. Ja. Aber für mich birgt es auch immer wieder diese Gefahr der Willkür und der Festlegung solcher Dinge. Aber genug der Vorrede. Wir starten mal, wir finden die Josefsgeschichte im ersten Buch Mose, Kapitel 37 beginnt es. Und das zieht sich dann mit ein paar Unterbrechungen hin bis zum Ende des Kapitel 50. Und da merkt man schon an der Menge des Bibeltextes, wir können hier nicht alles gemeinsam lesen, aber ich habe den ganzen Text auf Folie mitgebracht und immer das, was ich mir rauspicke, wo ich eine besondere Betonung oder was ich lese, das ist im Text dann so rausgestellt. Gut ist auch, wenn ihr vielleicht schon für die nächsten Male den Text für euch zu Hause schon mal vorlest. Ja, dann seid ihr schon ein bisschen vorgeglüht, vorinformiert, seid schon drin im Stoff und dann ist es vielleicht manches leichter, gerade wenn wir nicht alles gemeinsam lesen können. Also wir befinden uns circa 1800 Jahre vor Christus. Circa. Und da haben wir schon, jetzt muss ich schon mal ein bisschen Wissen doch einfließen lassen, um das Ganze zeitlich einzuordnen. Bei der Datierung der ganzen Geschichte von Josef haben wir nämlich schon die erste Schwierigkeit.
Die Datierung zu der Zeit der Patriarchen, der Erzväter, ist nämlich gar nicht so einfach, beziehungsweise man kann sie eigentlich noch gar nicht genau datieren. Es gibt verschiedene Ansätze mit verschiedenen Ergebnissen. Ich tendiere zu dieser Datierung 1800 Jahre. Es ist vor Christus geschehen, aber auch viele bibeltreue Forscher gehen von einer sogenannten Frühdatierung aus oder die liberale Theologie von einer sogenannten Spätdatierung. Und die Differenz zwischen beiden beträgt so ca. 150 Jahre. Bei meinem Ansatz, zu dem ich tendiere, sind sogar 300 Jahre zwischen den Liberalen und dieser Annahme. Aber das ist alles für uns nicht so wichtig. Nur, dass ihr mal seht, diese Zeit ist chronologisch gar nicht so leicht oder mit hundertprozentiger Sicherheit festzulegen. Meine Überzeugung stützt sich übrigens daraus, dass man den Zahlen in der Bibel mehr Gewicht gibt als den Zahlen der Forschung und außerbiblischer Schriftstücke. Ja? Also da kommt man dann auf die 1800 Jahre, wenn man der Zahl der Bibel mehr Gewicht zugibt als den Forschung oder den außerbiblischen Aufzeichnungen. Aber wie gesagt, das ist alles nicht so von Bedeutung. Auch etwas, was uns am Anfang etwas verwirren könnte, ist die Aussage im Vers 2. Jetzt kannst du mal bitte die Folie ranmachen. Genau. Diese Aussage im Vers 2. Dies ist die Geschichte Jakobs. Moment mal, wollten wir uns nicht mit Josef beschäftigen? Und doch ist es die Geschichte der Familie Jakobs. Wie Gott sie führt, wie Gott sie erhält, bis dahin, sie führt in Richtung eines Volkes, das gerade dabei ist, zu entstehen, zu wachsen. Aber natürlich geht der Fokus Gottes in seinem Wort auf Josef, weil er eine Schlüsselfigur, eine Schlüsselrolle in der Fortführung seiner Geschichte jetzt hier hat, in diesem Abschnitt. Also, Jakob wohnt mit seiner Familie im Land Kanaan, hatte 12 Söhne, der zweitjüngste ist Josef und seine Mutter ist gestorben bei der Geburt seines jüngeren Bruders Benjamin. Und jetzt ist Josef 17 Jahre alt und der Scheinwerfer Gottes geht auf sein Leben. Was Josef beruflich mal machen sollte, ist wahrscheinlich allen klar, der Familie klar, der Kleine, er wird mal Hirte. Ja, er wird mal Hirte, der Kleine. Schon von jung auf hat er die Schafe mit seinen Brüdern gehütet. Klar, Hirte, was sonst soll er aus dem Kleinen werden? Aber Gott hatte andere Pläne. Wie das so manches Mal im Leben ist. Gott hatte andere Pläne. Ein aus der Bibel entsprungenes Sprichwort lautet ja, der Mensch denkt und Gott lenkt. Genau. Sprüche 16, Vers 9. Und bei aller Vorbildwirkung hatte Josef aber auch eine Angewohnheit, die wir als nicht so gut einordnen würden. Die Bibel spricht sogar von übler Nachrede. Nächste Folie. Genau. Von übler Nachrede. Er verpetzte seine Brüder beim Vater. Ist das schick? Das macht man nicht, ne? Verpetzen seine Brüder beim Vater? Ja, das Böse muss ans Licht zugegeben, aber auf so eine Weise. Jedenfalls, Jakob liebte Josef mehr als seine anderen, deswegen anderen Söhne, auch weil er ihn im fortgeschrittenen Alter erst bekommen hat. Josef, er war derjenige, der die Magenklamotten tragen durfte und die anderen Brüder, die aus der Kleidersammlung. In unserer Kultur und Gesellschaft ist das verpönt. Wie kann man nur ein Kind höher achten als die anderen? Also wir haben 5 Kinder, stellt euch mal vor, wir würden ein Kind lieber haben als die anderen 4. Das würde für Aufregung und Unruhe im Kinderzimmer sorgen. Mein mittlerweile nicht mehr, 3 sind ausgezogen, aber früher hätte das richtig Sprengstoff gegeben. Da geht unser Gleichberechtigungsverständnis irgendwo nicht mit. Im Altertum, im alten Orient dagegen, war dieses Empfinden diesbezüglich etwas anders gewesen. Das sieht man auch beim Erbrecht oder bei dem Segen,
den der Vater weitergegeben hat. Aber trotzdem stank es Leuten wie den Brüdern, sie fanden das ungerecht und der Kleine musste auch darunter leiden. Sie hassten ihn, heute würde man sagen Mobbing. Sie wechselten die Straßenseite, wenn er kam, grüßten ihn nicht mehr. Und das bedeutete auch, dass sie die Gemeinschaft mit ihm vermieden. Und als wenn das nicht schon Stress genug für Josef gewesen wäre, genug Konfliktpotenzial hätte, erzählt er ihnen auch noch von seinen Träumen. Vers 6 lese ich. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb aufrecht, auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und beugten sich vor meiner Garbe nieder. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, also ich träume ja selten. Ich träume selten so, dass ich es früh noch weiß, geschweige dann wiedergeben könnte, weitererzählen könnte. Manches Mal träume ich so richtig Kauderwelsch, was ich gar niemand weitererzählen möchte. Also nicht jeder Traum ist das Reden Gottes. Thomas wird dazu noch was sagen. Nicht jeder Traum ist auch Reden Gottes in deinem Leben. Und auch hier wird es ja in dieser Geschichte, das ist ja interessant, in der Geschichte wird es gar nicht gesagt, dass Gott die Träume inszenierte. Oder liest du das irgendwo? Wir gehen wie selbstverständlich davon aus. Und auch Josef scheint gespürt zu haben, dieser Traum ist etwas Besonderes. Dieser Traum ist kein normaler Traum. Irgendwie ist er besonders. Ich will ihn meinen Brüdern erzählen. Das ist doch eine gute Idee. Für diese war das, aber als sie das hörten, eher ein Albtraum gewesen. Sie empfanden das als Bedrohung, Vers 8. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Also das kann auch passieren. Das kann auch passieren. Du empfängst das Reden Gottes, eine Inspiration Gottes, eine Botschaft und deine Geschwister, sie hassen dich dafür. Weil sie sich angegriffen fühlen. Auch heute kann das passieren. Das kann den Pfarrern passieren, das kann den Pastoren passieren. Wir geben Botschaft von Gott weiter und die Geschwister hassen uns dafür, weil sie sich angegriffen fühlen. Aber auch Josef scheint das hier überhaupt nicht gestört zu haben. Ich verkündige, was ich empfangen habe. Kurz drauf kommt er mit noch einem Traum um die Ecke. Hey Leute, weil mein letzter Traum so gut eingeschlagen ist, hier gleich noch einer, Vers 9. Und er hatte noch einen Traum. Auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich. Und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Diesmal wird es sogar seinem Vater zu viel, dem er diesen Traum auch erzähle. Ja, du bist mein Lieblingssohn, aber das geht jetzt doch zu weit. Jetzt reiß dich mal zusammen. Vers 10. Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Also die Brüder von Josef, sie waren hier mächtig eifersüchtig gewesen. Eifersüchtig ist man ja eigentlich nur auf etwas Reales. Stimmt es? Wenn ich eifersüchtig wäre, dann nur, wenn ich einen realen Grund dafür habe. Also die Brüder hielten das nicht für Spinnerei. Ja. Ach, der Träumer träumt so vor sich hin, es wird ja eh nie so kommen. Nein, nein, sie nahmen das schon ernst, was Josef oder auch sein Vater, sie nahmen das schon ernst. Sie bestätigen ein Stück weit durch ihre Eifersucht den Wahrheitsgehalt, diese Echtheit der Träume. Und auch der Vater spürte, scheinbar könnte da etwas dran sein. Denn von ihm heißt es, er bewahrte das Wort. Genau. Aber sein Vater bewahrte das Wort. Eines Tages war es dann soweit, Jakob sandte seinen Sohn Josef zu seinen Brüdern nach Sichem. die dort die Schafe weideten. Ach, würde man nach dem Rechten schauen, wie es den Brüdern geht, und macht sich auf den Weg. Bei Sichem hat er sich erstmal etwas verirrt, irgendwie GPS ausgefallen oder so. Google Maps war nicht greifbar. Jedenfalls, ein Mann hilft ihm wieder auf Kurs zu kommen, und dann findet er sie bei Dothan. Und wenn man sich das mal überlegt, denen, die ihn eigentlich hassen, geht er nach und schaut, ob es ihnen gut geht, seinen Brüdern. Ja. Sie hassen ihn, können ihn nicht leiden, und trotzdem geht Josef ihm nach und schaut, ob es ihm gut geht. Und das ist schon auszeichnend für ihn. In der nächsten Szene ist sehr gut zu erkennen, obwohl Menschen gegen den Willen Gottes handeln, ja, er hat das negative Verhalten sogar mit einkalkuliert, unser Gott. Gottes Plan war es ja, Josef, wir kennen ja die Geschichte, ja, jetzt tue ich mal ein bisschen Spoiler. Gottes Plan war es ja, Josef muss nach Ägypten. Das hatte Gott so im Gedanken, im Plan gehabt. Und er nutzte dazu das Verhalten der Brüder. Und jetzt sehen sie Josef, die Brüder sehen Josef jetzt von Weitem kommen und schmieden einen Tötungsplan. Vers 19. Und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine Zisterne werfen, und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Also die hatten doch irgendwie ein bisschen Befürchtung, Angst gehabt, die Träume könnten sich tatsächlich erfüllen und müssen uns für unsere Brüder niederbeugen. Also lass ihn uns doch aus dem Weg räumen, dann platzen auch seine Träume. Also sie wollten die Pläne, die Gott mit Josef hatte, vereiteln. Diese Träume sollten sich nicht erfüllen, und deshalb muss der Kleine sterben. Jetzt würde ich euch gerne etwas vermitteln, was gar nicht so leicht zu erklären ist. Der Ansatz der Brüder geht schon in die richtige Richtung. Also irgendwie musste ja Gott den Josef nach Ägypten bekommen. Benutzt die Brüder. Die Brüder sagen, wir müssen ihn loswerden. Aber sie schließen über das Ziel hinaus und denken an eine Tötungsabsicht. Ja? Aber Tod nützt Josef unserem Gott nichts mehr. Und deshalb bewegt Gott jetzt das Herz von Ruben. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte, lasst uns ihn nicht totschlagen. Vers 21. Ruben macht also den Vorschlag, Josef lebend in die Zisterne zu werfen, mit dem Hintergedanken, ihn dann irgendwann zum Vater zurückzubringen. Aber Gottes Absicht war ja, das muss er auch mal wieder im Kopf behalten, Josef muss nach Ägypten. Ja. Jetzt hat er das Herz von Ruben angerührt, dass er ihm das Leben rettet. Ja, aber jetzt schießt Ruben auch wieder über das Ziel hinaus, in die andere Richtung, zurück zum Vater. Das wäre doch gut. Das muss doch im Sinne Gottes sein. Merkt ihr was? Man kann in beide Richtungen über das Ziel hinausschießen, was Gott eigentlich vorhat. Und so geht es auch manchmal, habe ich mir gedacht, in unseren Gebeten. Für Menschen, für Situationen. Wir beten und erbitten das, was wir für gut und richtig halten. Ruben hat gedacht, das Beste wäre für meinen Bruder Josef, wenn ich ihn erstmal kurz da also im Leben halte und dann wieder zurück zum Vater schicke. Gar nicht daran gedacht, dass Gott vielleicht andere Pläne hätte. Ja? Und so geht es uns manchmal in unseren Gebeten. Wir beten für Menschen und denken, was könnte das Beste sein? Heilung, Wiederherstellung, Veränderung der Situation hier und da. Ja. Aber vielleicht hat Gott andere Pläne. Wir überblicken meistens nicht alles, diese Situation und das, was Gott vorhat. Wir beten für Heilung oder Verbesserung der Lage, setzen uns für das vermeintlich Gute ein, doch wir wissen nicht, was Gott mit all dem, vielleicht manchmal auch mit den katastrophalen Situationen vorhat. Also die anderen neun Brüder gehen in eine Richtung zu weit, wollen nicht nur Josef loswerden, sondern sie wollen ihn umbringen, gleich töten. Und der älteste Bruder geht in die andere Richtung wieder zu weit, will ihm nicht nur das Leben retten, sondern gleich wieder nach Hause schicken. Aber Gott wollte Josef in Ägypten haben. Vers 22. Das sagte er, damit er ihn, also der Ruben, damit er ihn aus der Hand rette, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Genau. Und dann war es soweit, die Brüder schritten wie abgesprochen zur Tat. Die Zisterne war gerade frei, kein Wasser drin, also rein mit dem Träumer. Und bevor jetzt Ruben den Plan mit der Rückführung umsetzen konnte, ließ Gott am Horizont eine Karawane auftauchen. Eine Karawane, die auf dem Weg war, wohin? Nach Ägypten. Zufall? Nein, Gott behält die Kontrolle. Auch wenn Menschen manchmal über das Ziel hinausschlagen mit ihren Vorhaben, Gott behält die Kontrolle. Ägypten ist zunächst mal das Ziel, das er mit Josef verfolgt. Und schnell kam bei Juda, einem der Brüder, der Gedanke auf, den Bruder, den jüngeren Bruder, zu Geld zu machen. Verkaufen wir ihn doch. Gut, dass wir ihn nicht erschlagen haben. Ja, jetzt können wir noch Geld aus der ganzen Geschichte schlagen. Gedacht, getan. Sie verkauften Josef an den Ismaeliter. 20 Schekel Silber war ihm wert gewesen. Vers 28. Und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschekel und sie brachten Josef nach Ägypten. Auf ging's für Josef jetzt nach Ägypten. Toll, oder? Nicht im klimatisierten Reisebus, nein, sondern als Sklave wahrscheinlich zu Fuß auf den staubigen Pfaden der Wüste. Und auch wenn die Geschehnisse zuvor und auch der lange Weg für Josef nicht angenehm waren, schmerzlich waren, ja, ist Josef jetzt dennoch auf dem Weg, den Gott für ihn vorgesehen hatte. Auf dem Weg dorthin, wo Gott ihn haben wollte. In der Zisterne war es nicht schön für Josef. Dass seine Brüder ihn hassten, war auch nicht angenehm für ihn. Und doch hat es alles dazu beigetragen, dass er jetzt dort ist, wo er hin sollte. Und lasst uns da mal kurz über unser Leben nachdenken. Gott verfolgt sein Ziel. Die Bibel verschweigt uns hier, was die ganze Zeit in Josef vorgegangen ist. Ich hätte es gerne mal gewusst, wie er sich gefühlt hätte in der Zisterne. Was für Gedanken und Gefühle er hatte, als dann Ruben ihn nicht mehr in der Zisterne fand, Josef nicht mehr in der Zisterne war, bekommt der Bruder, der große Bruder, natürlich Panik. Jetzt muss eine glaubwürdige Geschichte her für den Vater. Sie nahmen sein Gewand, tauchten es in Blut eines Ziegenbockes und schickten das Gewand dann zurück zum Vater. Er soll es prüfen. Vers 33. Da untersuchte er ihn und sagte, dieser Leibrock meines Sohnes, ein böses Tier, hat ihn gefressen. Zerrissen ist Josef. In dieser Annahme fällt Jakob in eine tiefe Trauer, war untröstlich gewesen. Aber Josef war dann mittlerweile in Ägypten angekommen. Er wird verkauft an Potiphar, einen Befehlshaber der Leibwache des Pharaos, wird verkauft. Und jetzt versetzt euch mal in Josef hinein. Abgeschoben, verkauft, versklavt und doch im Plan Gottes. Unvorstellbar, oder? Unvorstellbar. Abgeschoben, verkauft, versklavt und doch im Plan Gottes. Hätte er nicht einfach beten können, Herr, hol mich doch hier raus? Ist doch alles keine schöne Situation, keine schöne. Wieso erlebe ich so ein Schicksal? Wenn wir jemanden kennen würden, der das erlebt, ja, der abgeschoben wurde, von den eigenen Leuten verraten wurde, verkauft, gefangen, zur Arbeit gezwungen, was würden wir für so einen Menschen beten? Frag dich mal kurz. Wenn du von so einem Menschen hören würdest oder lesen würdest, von Open Doors oder was, ja, so ein Bericht, Für was würdest du beten für diesen Menschen? Doch um Erleichterung seiner Situation. Ja. Da rauskommt irgendwie. Und trotzdem, so schwierig das für unsere Gedankenwelt auch ist, Josef war im Plan Gottes. Genau dort wollte Gott ihn haben. Wir dürfen, ja, wir dürfen und sollen sogar für unsere Geschwister oder Menschen in Not beten. Aber kann es sein, dass Gott auch manchmal unsere Gebete nicht erhören kann? Weil wir nach unseren Vorstellungen beten und Gottes Pläne in dieser Situation nicht überblicken, nicht überschauen. Was heißt es eigentlich, im Namen Jesu zu beten? Heißt es nicht eigentlich, in seinem Sinne zu beten? In seinem Sinne, in seinen Interessen? Was bete ich dann? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Dieses bekannte Bibelwort passt für mich sehr gut zu dieser Geschichte von Josef. Jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt hier sah alles anders aus, als dass sich das erfüllt, was Josef geträumt hat. Leicht hätte er zweifeln können. Habe ich mich geirrt? War das nur ein wirrer Traum gewesen? Wieso hat mich dieses Schicksal hierher geführt? Hier in die Sklaverei? Weit weg von meiner Familie? Wie sollen sich hier meine Träume erfüllen? Wie soll das gehen, Gott? Oder hat sich Gott anders überlegt mit mir? Aber seht mal, was wir im Weiteren lesen. Jetzt sind wir Kapitel 39, Vers 2. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Wow. Gott war mit Josef die ganze Zeit. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Hättest du das gedacht bei diesem Ergehen, bei diesem Lebenslauf bis dorthin? Dass Gott mit ihm war, in der Zisterne, auf dem Sklavenmarkt, in dieser Not, in diesen Bedrängnissen. Und jetzt bei seinem neuen Chef kann man ja gar nicht sagen, Besitzer, Potiphar. Und der Bericht geht so weiter. Auch Potiphar erkannte, dass der Herr mit Josef war, dass Gott mit Josef war und dass alles, was er anpackte, gelingt. Und er sagte sich, das Beste, was ich tun kann, ist, ich übergebe ihm die Verantwortung über mein ganzes Haus. Ja, das Segen Gottes war mit ihm und alles, was ich ihm anvertraute, gelang ihm. Eine steile Karriere vom Sklaven zum Verwalter des ganzen Besitzes. Wird jetzt doch noch etwas aus den Träumen, wird sich vielleicht Josef gedacht haben, wird jetzt doch noch was aus den Träumen, aus meinen Träumen, beginnen sie sich jetzt endlich zu erfüllen? Doch sein gutes Aussehen war es, das ihm zum Verhängnis wurde. Ja, Vers 6. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und die Frau von Potiphar hatte ein Auge auf ihn geworfen, wollte ihn verführen. Rechnete wahrscheinlich nicht damit, dass es Männer gibt, die bei so einem Angebot auch Nein sagen. Josef führt der Frau nochmal diese Großzügigkeit auch von Potiphar, ihres Mannes, vor Augen und sagt, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen meinen Gott sündigen? Die Anmacherei ging noch eine ganze Weile weiter so, doch Josef blieb standhaft. Er blieb standhaft. Und doch bot sich eines Tages diese Gelegenheit für die Frau und eigentlich eine ungünstige Gelegenheit für Josef. Er war alleine gewesen, sie wurde handgreiflich. Josef ergriff die Flucht, doch dabei verlor er sein Gewand. Dumm gelaufen, könnte man meinen. Und die Frau kam auf Rachegedanken. Das konnte sie nicht auf sich sitzen lassen, dass dieses Liebesangebot abgelehnt wurde. Sie beschuldigte Josef der versuchten Vergewaltigung. Und alle glaubten dieser Aussage der Frau mehr als dem Josef. Sie hatte ja schließlich ein Beweisstück in der Hand. Ja. Ihr Mann ahnte nicht, dass es eine Lüge war und ließ Josef ins Gefängnis werfen. Vers 20. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Wieder ein Ort, wo er nicht sein wollte, wo keiner sein wolle. Ja. Eine Situation, die er sich nicht erträumt hatte. Es wird betont, dass in diesem Gefängnis auch die Gefangenen des Königs festgehalten werden. Das wird noch im Weiteren von Bedeutung sein, aber zunächst sah wieder alles danach aus, als hätte Gott wieder die Kontrolle verloren. Oder als sich anders überlegt mit Josef. Josef fallen gelassen. Ja. Ausgeträumt. So stellte sich die momentane Situation dar. Ausgeträumt. Und Josef hätte jetzt frustriert sein können. Frustriert, verzweifelt, zweifelnd auch an Gott. Ja. Aber die Auflösung der Geschichte gibt es dann beim nächsten Mal. Die Frage bleibt, warum lässt Gott Menschen, die ihn lieben, die ihm dienen, die er wunderbar gebraucht, auch zum Segen für andere gebraucht, hier sogar zum Fortbestand eines heranwachsenden Volkes, Menschen, die er dazu gebraucht, zu großen Dingen, warum müssen diese oftmals so schwere und leidvolle Wege gehen? Hast du dir manchmal diese Fragen gestellt? Ist ja nicht nur die Josef-Geschichte, die wir da zur Verfügung haben. Ja. Die Frage bleibt bis in unsere heutige Zeit. In der ganzen Kirchengeschichte findest du Menschen, die Gott auf wunderbare Weise gebraucht hat, aber auch die schwere Wege gegangen sind. Leidvolle Wege. Und das ist eine Spannung, die wir immer wieder aushalten müssen und in der wir leben müssen. Und ich möchte nochmal zusammenfassen, so ein paar Punkte, die wir für uns heute aus dem ersten Teil dieser Geschichte mitnehmen können für unser Leben. Was nimmst du dir mit aus diesem ersten Teil? Was lernen wir daraus? Sei vorsichtig, wenn du deine Träume erzählst. Nein, das musste nicht alles so geschehen. Ja? Das war ja alles im Plan Gottes. Sondern wir sehen hier, Gott gibt Visionen, Gott zeigt eine Berufung, Gott spricht eine Verheißung aus, hier durch Träume, kommen wir gleich noch drauf. Aber der Weg dorthin, der Weg zur Erfüllung, der dauert oftmals länger, kann manchmal beschwerlich sein, führt manchmal durch Leid, durch Ungerechtigkeit, durch Höhen und Tiefen im Leben. Aber Gott steht zu seinen Zusagen. Und so ist es auch in unserem Leben, was uns Gott zugesagt hat, ob durch Träume oder andere Weise, durch Reden, durch sein Wort, wie auch immer, auch die Zusagen, die wir in seinem Wort finden, Gott steht dazu. Auch wenn es zwischendurch manchmal nicht so aussieht für uns, wo sich unsere Situation anders darstellen möchte, als wie wir das so uns wünschen oder uns vorgestellt haben. Ja. Gott steht zu seinen Zusagen und Gott bringt uns ans Ziel. Er bringt uns dorthin, wo er uns haben möchte. Und er gebraucht selbst diejenigen, die uns Böses wollen. Das können wir manchmal gar nicht verstehen. Ne? Er gebraucht selbst diejenigen, Verzeihung, die uns Böses wollen, um seine Pläne zu verfolgen. Das Erste. Das Zweite, nicht immer sind meine Vorstellungen von dem, was gut und was zielführend ist, deckungsgleich mit den Vorstellungen Gottes. Ob jetzt für unser Leben oder für das Leben der Menschen um uns herum, um die wir uns Gedanken machen, nicht immer sind unsere Vorstellungen mit den Vorstellungen Gottes deckungsgleich. Ich muss immer wieder mit der Möglichkeit rechnen, dass Gott Situationen und das Ergehen von Menschen anders sieht als ich. Einen anderen, einen viel größeren Überblick hat. Und wenn die Wege Gottes oftmals anders sein können als meine Vorstellungen, dann diese Frage, die ich vorhin schon gestellt habe, wie bete ich dann? Wie bete ich dann? Wisst ihr, wir brauchen in unseren Gebeten, die wir auch für andere Menschen oder für unser eigenes Leben beten, wir brauchen den Draht zu Gott, diese Verbindung, um den Herzschlag Gottes zu spüren. Was will Gott eigentlich jetzt in dieser Situation tun? Von Jesus wissen wir das, da lesen wir es, er hatte 1:1 Verbindung gehabt, ja. Ja, mich sieht sie den Vater. Und er wusste, wenn ich jetzt sage, sei geheilt, dann wird es geschehen, weil das wollte der Vater. Ja. Und deshalb ist es für uns genauso wichtig, diese Verbindung zu unserem Gott zu halten, gerade auch in unserem Gebetsleben. Damit wir nicht nur plappern, irgendwas erzählen, sondern dass wir das beten, was auf dem Herzen Gottes ist, für diese Situation. Das Dritte, Gott ist mit mir, wenn ich mich nicht aus seiner Hand löse. Ja, auch in schweren Zeiten, auf Wegen, die uns nicht gefallen. Gott ist mit dir. Es ist nur wichtig, dass es auch die Wege Gottes sind, die ich gehe. Das müssen wir bei dem Ganzen beachten. Es ist wichtig, dass es die Wege Gottes sind. Selbst dann, wenn es nicht danach aussieht, Gott ist mit dir. Das Fünfte, bleibe standhaft in Versuchung. Bleibe standhaft in Versuchung. Ich meine, was für jeden Mann, was für ein verlockendes Angebot von der Frau von Potiphar, oder? Naja, ganz ernst sitzt sie jetzt da, ihr Männer, ich weiß schon. Standhaft bleiben in solchen Versuchungen, das ist ganz, ganz wichtig. Und die Versuchungen in unserer Zeit, gerade für uns Männer, kommt ja noch immer auf ganz anderen Wegen. Ja. Solche Situationen wie hier der Josef erleben wir ja kaum, wenn wir ehrlich sind. Aber andere Dinge, die uns versuchen, standhaft zu bleiben, das ist so wichtig. Ja. In diesen Versuchungen. Gut, Josef hat hier kurzfristig gesehen erstmal nichts genützt. Im Gegenteil, er ist im Gefängnis gelandet. Wenn er nachgegeben hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Ne? Aber im Weiteren blieb er auf Gottes Wege und Gott war mit ihm gewesen. Und das ist doch das Wichtige. Ja. Auf die Länge der Zeit gesehen, nicht nur einen kurzfristigen Genuss. Und dann mein sechster Punkt. Wir lernen immer mehr, Gott zu vertrauen als unserem Verstand. Mehr Gott zu vertrauen als unserem Verstand. Sprüche 3, Vers 5, ein letzter Vers für heute. Vertraue den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Der Verstand, unser Verstand, steht uns manchmal im Weg, wenn es um Gottvertrauen geht. Wir überlegen hin und her und unser Verstand, der orientiert sich an dem, was momentan vor Augen ist. Orientiert sich an den momentanen Situationen, an menschlichen Überlegungen und Gedanken, an Ratschlägen dieser Welt. Doch Gott sieht darüber hinaus. Er sieht seine Vorhaben, das, was er vorhat, auch hier im Leben von Josef. Und wir dürfen immer wieder Gott mehr vertrauen als unserem Verstand, als unseren Überlegungen. Gott wird uns an sein gutes Ziel bringen. Auch, wie gesagt, wenn es zwischendurch manchmal anders aussieht. Gott bringt uns ans Ziel. Wir dürfen unserem Gott immer wieder vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Wir sind gerufen, uns nicht aus seiner Hand zu lösen, sondern ihm weiterhin zu vertrauen. Und damit möchte ich eigentlich diesen ersten Teil für heute Abend schließen. Gott zu vertrauen. Auch wenn manche Umstände anders aussehen.